Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbuch-Archiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa 10 Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature mit Fluchtgeschichten aus der DDR. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
Es war schon eine ernstzunehmende Geschichte, diese Bedrohung, mit der lebte man schon. Aber es war bei mir auch so, dass ich eigentlich richtig Angst davor hatte ich nicht.
Dann haben wir gedacht, ja, ach mein Gott, und wenn wir jetzt hier weggehen, also wir wussten, wir können ja nichts mitnehmen, also wir konnten nur unsere Papiere mitnehmen, oder es war wichtig, dass wir unsere Papiere mitnehmen. Kein Gepäck, wir haben dann vieles falsch gemacht. Wir haben uns dann eine kleine Tasche zusammengestellt. Geburtsurkunde, Approbation und Diplomurkunde. Und da hatte ich mir ein bisschen Schmuck reingetan. Rolf hatte von seinem Großvater so eine Zinnsammlung geerbt. Und da hatte er einen Zinnteller und einen Zinnkrug reingetan. Also heute fassen wir uns an den Kopf. Und mit dieser Tasche sind wir dann eines Tages, als soweit war, los.
Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, wo ich meine Wohnung abschloss. Und als wir nach Prag fuhren, dann dachte ich so, jetzt ist es passiert. Jetzt läuft es und du kannst jetzt nicht mehr zurück. Du willst auch nicht mehr zurück.
Die Flucht aus der DDR. Es gab nie ein Zurück.
Von der Gründung der DDR im Oktober 1949 bis zur Grenzöffnung am 9. November 1989 verließen von den damals fast 17 Millionen Einwohnern der Deutschen Demokratischen Republik statistisch gesehen rund 75.000 jährlich ihren Staat. Das sind zusammengerechnet ungefähr 3 Millionen Menschen. Eine Stadt, fast von der Größe des heutigen Berlins. Die meisten davon, die nach dem Bau der Mauer und der Abriegelung der Grenze in die Bundesrepublik Deutschland aus der DDR flüchteten, riskierten dabei nicht nur ihre Freiheit, sondern oft auch ihre Gesundheit und ihr Leben. Der Wunsch nach einem Leben in Freiheit und Selbstbestimmung hatte diesen Preis. Seit dem in der DDR gültigen Gesetz vom 11. Dezember 1957 galt die Republikflucht, wie die Flucht aus der DDR offiziell genannt wurde, als Straftat. Auch die Erneuerung des Strafgesetzbuches der DDR von 1968 kannte und verschärfte im anzuwendenden Strafmaß diesen Tatbestand. Mindestens 5 Jahre Haft standen auf Republikflucht.
Insgesamt starben 1065 Menschen bei dem Versuch, aus der DDR zu flüchten. 227 Flüchtlinge starben an der Berliner Mauer, 484 an der innerdeutschen Grenze, 181 bei einem Fluchtversuch über die Ostsee. 37 Menschen starben, als sie während ihres Dienstes als Grenzsoldaten flüchten wollten und von ihren eigenen Kameraden erschossen wurden.
Ich komme aus Eberswalde. Ich bin dort 1942 geboren worden, habe dann dort auch meine Schulzeit absolviert, Nach der Schule, nach meinem Abitur, das habe ich 1961 gemacht, bin ich erst in Stalinstadt, was dann umbenannt wurde in Eisenhüttenstadt, gewesen und habe dort Maurer gelernt. Das war schon nach dem Mauerbau. Da wurden die Bedingungen, um ein Studium aufzunehmen, schon etwas restriktiver.
Jürgen Axmann lernte damals, wie es vorgeschrieben war, zuerst etwas Handfestes, Maurer. Danach durfte er in Dresden ein Ingenieurstudium für Gebäudeausrüstung absolvieren. Axmann kam aus einem Elternhaus, in dem beide Eltern als Lehrer überzeugte Mitglieder der SED waren. Und obwohl er, wie es überall in der Pubertät vorkommt, mit den Eltern, besonders mit dem Vater, heftig stritt, auch über politische Entscheidungen des Staates, würde er sich nicht als von Anfang an gegen diesen Staat eingestellt sehen.
Das Gesundheitssystem fand ich ganz gut. Ich habe auch nicht darunter gelitten, wie das Schulsystem organisiert war. Ganz im Gegenteil. Der Leidensdruck war nicht so extrem, dass man nun sagt, also jetzt musst du entweder ins Wasser gehen oder ich weiß nicht was, hier kann man nicht leben. Das war nicht der Fall. Nein, ich hatte natürlich einen großen Freundeskreis und wir haben alle möglichen Dinge zusammen gemacht und haben die Politik manchmal eben auch völlig links liegen lassen oder ignoriert, weil man sich in diesem Freundeskreis sehr gut verstand.
Ich bin die Henriette und ja, geboren bin ich in Thüringen, studiert habe ich in Leipzig und von dort bin ich dann auf etwas abenteuerliche Weise nach West-Berlin gekommen. Ich habe in Leipzig Medizin studiert und nach dem Studium noch circa ein halbes Jahr gearbeitet.
Henriette hatte als Mit-20-Jährige Anfang der 70er Jahre Träume, wie die meisten Menschen sie bei uns haben. Sie träumte von etwas, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Dem Recht auf freie Entscheidung, auf freie Berufswahl, auf freie Wahl des Wohnorts und auf ein bisschen mehr.
Ich wäre gern zum Bahnhof gegangen und so wie ich oft nach Ost-Berlin gefahren bin, auch nach West-Berlin gefahren und hätte mich dort umgeschaut und mir dann vielleicht eine Wohnung gesucht. Aber das war 1974 ja nicht möglich. Ich habe mir so gedacht, dass viele Dinge so viel, viel einfacher gehen, dass die Leute auch viel, viel lockerer zusammenleben, dass es also man nicht so das Gefühl hat, man darf nichts falsch sagen, man wird bespitzelt, beobachtet, ja, auch mit Arbeitsmöglichkeiten, das war ja dann auch, als wir weggegangen sind, mit für mich ein Thema, da habe ich viel mehr Auswahl, kann mir da eine Arbeitsstelle suchen, wo ich auch arbeiten möchte und nicht, wo ich gebraucht werde.
Wir hatten zum Beispiel in der Klasse 10 und 11 haben wir eine Skiffelgruppe gegründet, also die Leute mit Waschbrett und selbstgebautem Bass und wir wollten dann auch auftreten am Tag der jungen Talente und kamen da nun hin und hatten ja nur englische Lieder, die wir singen konnten. Und aber eben alles so Country und Western in der Art, nicht wahr? Und ich kann mich noch erinnern an den einen Spruch von diesem einen FDJ-Leiter, der sagte, ja, als Jugendfreunde, was ihr hier macht, das ist ja ganz toll, die selbstgebauten Instrumente. Bloß die Musik, könnt ihr denn nicht mongolische Volksmusik machen? Das wäre doch was. Also Hauptsache Osten, das war dann gut, aber um Himmels Willen bloß nicht Westen. Und das sind natürlich alles so kleine Mosaiksteine, die sich aneinander reihen. Das darfst du nicht, jenes darfst du nicht. Wenn wir ein Klassenfest hatten und damals, das war ja noch vor dem Mauerbau, sind wir öfter nach West-Berlin rübergefahren, haben unser letztes Taschengeld zusammengekratzt, 1:4 umgetauscht und haben dann mal eine tolle Single, die wir 45er gekauft, nicht wahr? Oder auch manchmal eine LP und die wurde dann beim Klassenfest aufgelegt und dann gab es jedes Mal ein Riesentheater mit dem Lehrer, der natürlich immer mit dabei war, woher kommt die Platte und wem gehört die und wieso wird die hier gespielt und ich möchte nicht und höchstens eine Mal an dem Abend und der Rest muss also von Amiga kommen und naja, das waren eben alles so Dinge, da hat man noch ein bisschen drüber gelacht und hat gedacht, ach Gott, ja, irgendwann wird sich das ja vielleicht mal normalisieren. Das ist jetzt vielleicht so Ende der 50er Jahre eine etwas angespannte politische Situation und darauf reagiert man nun eben so, vielleicht legt sich das. Aber es hat sich ja eben in eine ganz andere Richtung entwickelt.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1960 und Anfang 1961 konnte man quasi in jeder Woche, in jeder Straße irgendwelche aufgelassenen Wohnungen sehen von Leuten, die also sehr schnell und wirklich fluchtartig das Land verlassen haben. Das nahm also immer mehr und mehr zu. Und daher war das schon eine gewisse Logik, dass die DDR dieses Loch West-Berlin schließen würde. Aber man konnte es sich gar nicht vorstellen, weil man sagte, da fährt die U-Bahn, da fährt die S-Bahn, wie wollen die dann das machen? Das kriegen die gar nicht geregelt. Wie man das regeln kann, ist ja uns ja nun bewiesen worden. Was wusste keiner ganz genau Bescheid. Aus West-Berlin sickerte immer mal irgendwas rüber, da müsste was passieren. Die Flüchtlingslager barsten ja auch aus allen Nähten, die waren voll. Und man dachte wohl, jetzt wird etwas kommen, aber was kommen würde, das wusste man nicht ganz genau. Es hatte, sage ich mal, auch für mich damals nicht den ersten Stellenwert dieses Themas. Viel schwieriger war, wenn meine Freundin mal mit einem anderen Hand in Hand irgendwo durch die Parkanlagen ging und dann, eben alles die Dinge, die, sage ich mal, einen 18-Jährigen eben auch noch sehr bewegen.
Bis zum 13. August 1961, dem Tag des Baus der Mauer in Berlin, waren, so wie Jürgen Axmann sich erinnert, viele Menschen aus der DDR nach einem legalen Ausflug nach West-Berlin, nach Besuch bei Verwandten und Freunden, einfach nicht mehr in ihre Wohnung zurückgekehrt. Der Bau der Mauer quer durch die ehemalige deutsche Hauptstadt und die Abriegelung des letzten Schlupflochs in den Westen ließen die westliche Welt den Atem anhalten. Während viele Westberliner ganz praktisch darüber nachdachten, wie sie noch schnell den doofen Arbeiter- und Bauernstadt austricksen konnten und doch noch Tante Trude aus Köpenick und die Verlobte aus Königs Wusterhausen nachholen konnten. Es war die Zeit der spontanen Fluchthilfen, wütender Verwandter und entschlossener Demokraten, die dem Unrechtsstaat eins auswischen wollten. Aus Uwe Jonssons Kurzgeschichte »Eine Kneipe geht verloren«.
Als die ostdeutschen Behörden nach wenigen Tagen die Übergänge für Westberliner Bürger schlossen, weil sie mit solcher Legitimation mehr hinausfahren als eintreten merkten, war die Wirtin doch erleichtert. Die Wirtin wollte so nicht sich einmischen in unbekannte Lebensläufe. Sie wollte nicht straffälliger werden als alle die Westberliner, die einen doppelten Ausweis im Handtaschenfutter hinterm Hutband auf den Rücken gebunden ostwärts gebracht hatten in diesen Tagen.
Beliebt war damals das Ausborgen eines Westberliner provisorischen Ausweises mit einem Bild, dem der fluchtwillige DDR-Bürger nur vage ähneln musste. Doch es dauerte nicht lange und die Grenzkontrolle hatte auch diesen Trick mitbekommen. Das Klima in der DDR verschärfte sich schnell. Wo früher ein unangenehmes, kühles Lüftchen geweht hatte, pfiff plötzlich ein eisiger Wind.
Ja, nach dem Mauerbau ist sofort die Wehrpflicht eingeführt worden und man hat also harte Methoden teilweise aufgezogen gegenüber Leuten, die also nicht so wollten, wie man das gerne wünschte. Das war vor dem Mauerbau eben nicht so. Es war eine ganz simple Sache. Wer da keinen Studienplatz bekam, in Eberswalde zum Beispiel, das ist 50 Kilometer von Berlin entfernt, der fuhr mit der S-Bahn an die FU und hat sich da eingeschrieben und hat da studieren können. Das fiel natürlich alles flach und damit hatten die Leute, also die Regierenden, hatten eben doch einen starken Zugriff auf die Entscheidungsmöglichkeit der einzelnen Personen. Und das war natürlich keinem verborgen geblieben. Einige meiner Freunde hatten schon am 13. August, also am Tag des Mauerbaus, illegal Ost-Berlin verlassen und waren also im Westen. Und für mich war eigentlich damit schon mal die Frage gestellt, würdest du das auch machen? Und das Ganze hat sich dann innerhalb der ersten drei Studienjahre, sage ich mal, dahingehend vertieft, dass ich wohl sah, dass also in der DDR für mich, weil ich auch etwas vielleicht zum Widerspruch neige oder Dinge klar ausspreche, die vielleicht andere eher zurückhaltend behandelt haben, dass für mich da keine Zukunft war. Und deswegen war es eigentlich nur logisch, dass ich sehr schnell nach einer Möglichkeit suchen würde, wie man vom Osten in den Westen käme. Nach dem 13. August war es ja, wie man nun auch aus der Berichterstattung weiß, äußerst schwierig und häufig mit Lebensgefahr verbunden, wenn man nicht eine ganz sichere Quelle kannte, die die Leute, sage ich mal, ohne Gefahr an Leib und Leben geschleust haben. Und die kannte ich einfach nicht. Und ich sah auch zunächst keine Möglichkeit, an solche Leute ranzukommen.
Die Fluchthilfe entwickelte sich ab Mitte der 60er Jahre zum Dienstleistungsunternehmen, das die ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens einschloss. Auf der einen Seite gab es, wenn auch immer weniger, die selbstlosen, nicht an materiellem Gewinn interessierten Fluchthelfer, die persönliche Freundschaften und Kontakte im Osten pflegten und einfach nur helfen wollten. Dann gab es die idealistischen Menschen, oft Studenten, die durch ihr Engagement der Freiheit und der Menschenwürde zu ihrem Recht verhelfen mochten. Die andere Seite bildeten auf der äußersten Kante bereits organisierte Gruppen, die von Kriminellen geführt wurden. Dazwischen gab es zahlreiche seriöse Geschäftsleute, die zwar ihren Preis hatten, dafür aber gut vorbereitet waren, sich bestens auskannten, Fluchtwege und Gefahren durch Kuriere ständig aktualisieren konnten und daher in der Lage waren, ein Risiko auf ein Mindestmaß zu schrauben und die später in den 70er und 80er Jahren ausgeklügelte Wege benutzten und wohl präparierte Fahrzeuge einsetzten.
Ich war damals schon verheiratet und schon während meines Studiums verabschiedeten sich viele Kommilitonen so ganz plötzlich. Also eines Tages waren sie nicht mehr da. Es tauchten Gerüchte auf und die Gerüchte verdichteten sich. Und eines Tages war es eben klar, dass sie eben mittlerweile nach dem Westen abgehauen waren. Ich hatte schon immer so auch ja eine Sehnsucht, auch mal andere Länder kennenzulernen als die, die damals so uns möglich waren. Also ich wollte schon immer mal nach Italien fahren und ja England und Frankreich und ach naja und nach Übersee. Und in zunehmendem Maße wurde mir dann eben klar, ja, dazu muss ich ja dann erst 60, 65 oder wie alt sein und Rentner und kann dann reisen. Ja, werde ich das überhaupt erleben? Werde ich das dann überhaupt noch können? Das war so ein Aspekt. Und dann kam natürlich auch dazu, dass ja man sich sehr so eingeengt, bevormundet fühlte. Wir haben ja alle das sogenannte Westfernsehen gesehen und haben dann eben auch gedacht, ja, irgendwie so frei, so wie das jedenfalls da so rüberkam, ganz so war es ja dann alles auch nicht, wie wir uns da so gedacht haben. Ja, das würden wir auch gern erleben. Es war so nach dem Studium, dass ich zum damaligen Zeitpunkt gern Facharzt gemacht hätte für Dermatologie. Da bekam ich aber keine Stelle, sondern es wurden damals Arbeitsmediziner gebraucht und ich bekam dann so eine Facharztausbildungsstelle als Arbeitsmedizinerin zugewiesen. Und sonst halt so Diskussionen, worüber wir eben gern gesprochen hätten, fanden ja dann so im Freundeskreis statt. Und alles andere war ja dann nicht erwünscht oder man dachte eben, dass das dann irgendwie auch der Stasi weitergetragen werden könnte. Ja, das war immer vorhanden, ja. Und ich habe es ja auch während des Studiums erlebt, dass ein Kommilitone dann exmatrikuliert wurde, weil er ja unsozialistische Äußerungen getan hatte, da während eines Praktikums, so aus dem Scherz heraus.
Genau das passierte Jürgen Axmann. Er hatte sich im Sommer 68 zusammen mit einem Freund positiv zu den Reformbestrebungen Dubčeks in der Tschechoslowakei geäußert und dass solche Reformen auch in der DDR wünschenswert seien. Die beiden Studenten wurden sofort, kurz vor dem Examen, exmatrikuliert. Der Student Jürgen Axmann, einer der besten seines Jahrgangs, war schockiert. Man schickte ihn, den gelernten Maurer, ein Jahr lang zur Besserung und Besinnung zur Arbeit auf den Bau. Danach gewährte ihm der Staat großzügig die Rückkehr an die Universität, damit er sein Studium abschließen konnte. Ingenieure waren mittlerweile rar in der DDR, genau wie Ärzte. Angehörige beider Berufe hatten keine Chancen, jemals legal in den Westen zu gelangen. Anders als Henriettes Mann.
Der ist Künstler, der hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert, ist dort Diplomgrafiker, hat mit dem Diplom abgeschlossen und hat dann freischaffend gearbeitet. Und es war dann auch noch so ein Punkt, als wir so uns drüber unterhielten, anlässlich unter anderem eines Dokumentarfilmbesuches über Venedig. In dem wurde gesagt, also Venedig ist dem Untergang geweiht und in 15 Jahren wird es... In 15 Jahren wird es nicht mehr zu besichtigen sein. Und damals war ich eben so Mitte 20 und habe dann so gerechnet, In 15 Jahren, also das schaffe ich gar nicht. Also ich werde da nicht Rentner sein. Ich werde wohl nie Venedig sehen. Und für meinen Mann als freischaffend Künstler hätte schon eher die Möglichkeit bestanden. Einige aus seinem Semester, die sind dann so über Künstleraustausch halt dann doch mal nach Florenz gereist, haben dann teilweise auch ihre Kinder oder Ehepartner als Pfand im Osten dagelassen. Und ich sah mich schon so in Leipzig sitzen und arbeiten und als Pfand. Und mein Mann reist dann mal nach Florenz oder auch nach Venedig. Ja, und anlässlich solcher Sachen haben wir eben dann eben auch mal drüber gesprochen und haben gesagt, ja. Und auch als dann eben einige Leute weggegangen sind, haben wir auch gedacht, wie haben denn die das nur gemacht?
Das zweite Verfahren zielte darauf ab, dem jeweiligen Passagier aus dem Osten ein westliches Vorleben anzutäuschen. Bis zu dem Moment, da er den Kontrollbezirk eines Grenzübergangs betrat. Dazu bedurfte es eines westdeutschen Personalpapiers, in dem die Fotografie und die polizeilich festgestellten Kennzeichen von seiner eigenen Person hätten abgenommen sein können, und eines dazu ausgeschriebenen Tagespassierscheins, auf dem ein Einreisevermerk ihm das Recht zur Ausreise in Begleitung des darauf erwähnten Ausweises unterschob.
Das war die sogenannte Passtauschtour. Auch die wurde schnell durchschaut und unterbunden. Danach kam eine Zeit lang die Opfertour in Mode. Der westliche Besucher gab im Osten seinen Pass ab, der dann schnell präpariert wurde und den Flüchtling heil in den westlichen Teil Deutschlands geleitete. Gab es eine positive Rückmeldung, meldete das westdeutsche Opfer den Verlust des kostbaren Passes den ostdeutschen Behörden. Die Opfer wurden oft für ein paar Mark in Obdachlosenkreisen angeworben. Nachdem in nur einem Monat 5 Opfer in Ost-Berlin verhaftet wurden und erst einmal dort einsitzen mussten, wich man in der Fluchthelferszene wieder auf andere Methoden aus.
Episodisch war eine Beteiligung an dem Versuch, Passagiere durch die Abwässerkatakomben der einstmals verbundenen Städte zu überführen. Das dritte Verfahren legte es darauf an, ostdeutsche Passagiere zu verkleiden als nicht-deutsche Touristen, schloss aber Pässe des politischen Ostblocks aus, auch die einiger ostasiatischer Länder, ausnahmslos die von Personen aus jenen 3 Ländern, deren Militär das Gebiet von West-Berlin besetzt hielt. Das dritte Verfahren war langwierig.
Das war die sogenannte Diplomatentour, die eine Kontaktaufnahme von Fluchthelfergruppen mit Angehörigen der Alliierten in West-Berlin oder Diplomaten, die in Ost-Berlin arbeiteten, voraussetzte. Beliebt in dem Zusammenhang waren die Sondierung solcher Personengruppen in West-Berliner Casinos oder Edelbordellen. Die Diplomatentour galt als hundertprozentig sicher, hatte man erst einmal den Diplomaten oder einen Offizier der Alliierten, der einen Routineausflug in den Osten machen musste, an der Angel. Diese Fahrzeuge durften nicht von der Grenzpolizei der DDR kontrolliert werden. So ist bekannt, dass in den 70er Jahren mehrere kubanische Diplomaten nicht nur vorzeitig, sondern auch recht eilig von der Ostberliner Spree zu Fidel Castro zurückgeschickt wurden.
Es ergab sich eine Gelegenheit, die der Auslöser war. Eine meiner Kommilitoninnen, mit der ich auch gut befreundet war, also wir waren da so eine Studentenklicke, die war nach dem Westen abgehauen, und wir trafen uns zufällig inszeniert auf der Autoraststätte Michendorf. Also trafen wir uns da so in der Autobahnraststätte, haben uns so am Tisch so unterhalten, und dann ist sie nach draußen gegangen zur Toilette, und Rolf ist mein Mann, ist dann auch rausgegangen, und so auf diesem Weg dahin haben die beiden sich so getroffen, und sie hat ihn gefragt, wollt ihr nicht auch kommen? Und da hat er dann auch so ganz spontan gesagt, ja. Und dann haben wir dann hinterher darüber gesprochen, und dann begann so die Vorbereitung zur Flucht. Also sie hat dieses Jahr auch ernst genommen, und kurz darauf kam ihr Freund, der aus Westdeutschland stammt, kam dann zu uns nach Leipzig zu Besuch, und da haben wir dann Konkreteres besprochen. Aber irgendwie wussten wir nicht genau, wie wir das anstellen. Wir hatten auch gehört von missglückten Fluchtversuchen und hatten natürlich Angst, dass das uns auch passiert.
Sekt.
66, muss ich mal überlegen, ja, 66 bin ich zum zweiten Mal in Polen gewesen, zum ersten Mal mit meiner Freundin, 66. Und da sind wir schon nach Danzig gefahren und mit eigentlich dem Ziel, mal zu gucken, vielleicht liegt ja da zufällig ein Schiff und vielleicht kann man zufällig auf dieses Schiff mal gehen und dann kommt man so in den Westen. So naiv war die Vorstellung damals. Die Häfen waren natürlich alle schwer verrammelt am Abend und wurden auch bewacht und ein Schiff war auch nicht da. Aber da hatte ich schon eine wichtige Begegnung. Ich traf damals einen jungen Ungarn, der gut Deutsch sprach und der suchte auch wie wir da nach einer Möglichkeit wegzukommen. Das war für meine spätere Flucht, war das also sehr hilfreich. Ja, ja, ich war verheiratet und hatte dann auch sehr schnell eine kleine Tochter. 1968 ist die geboren worden. Und meine Freunde aus West-Berlin, die uns auch regelmäßig besuchten, einmal im Monat oder alle 6 Wochen kamen sie eben rüber, die studierten in West-Berlin, denen konnte ich das alles anvertrauen. Und die sagten, wir suchen und wir haben auch schon etwas, aber es gibt eine Schwierigkeit, die Leute wollen Geld haben.
1965 betrugen die Honorare, die die Fluchtwilligen aus der DDR aufbringen mussten, zwischen 3.000 und 5.000 D-Mark. Mit Abweichungen nach oben bis zu 8.000 D-Mark. Um 1967 kletterten die Preise plötzlich auf zwischen 10.000 und 15.000 D-Mark, was mit gestiegenen Kosten, Ausgaben und Risiken begründet wurde.
Ab diesem Zeitpunkt etwa ist die Übernahme des gesamten Fluchthelfergeschäfts von preiswerten, doch unprofessionellen und daher nicht sicheren Laien in die Hände von versierten Geschäftsleuten zu beobachten, die selbst jünger und nicht mehr durch persönliche Kontakte nach Ostdeutschland geprägt waren. Keine ehemaligen Flüchtlinge, die selbst die Lieben in der DDR nachholen wollten, sondern kühle, professionell agierende Unternehmer, die, wie es immer wieder in den Publikationen der DDR zu lesen war, schändlichen Menschenhandel betrieben. Auf hohem Risiko und gleichzeitig hohem Sicherheitsniveau. Der Schweizer Hans Lenzlinger bildete in diesem wohlorganisierten Milieu auch hier noch eine Ausnahme. Er war der teuerste von allen, weil, so wird behauptet und so ließ er selbst verbreiten, er auch der Beste sei. Er erhielt Honorare bis zu 30.000 D-Mark, stand einer straff geführten Truppe von Mitarbeitern vor. Der Schweizer legte jedem Fluchtwilligen, den er betreuen und zur Flucht verhelfen sollte, nach gut eidgenössischer Manier erstmal einen vierseitigen, detailliert ausgearbeiteten Vertrag vor, der jeden Punkt der Verbindlichkeiten auf beiden Seiten bis ins Kleinste regelte. Er galt als kalter Rechner, doch gleichzeitig als höchst seriös.
Der eine Weg war über das Ausland, Bulgarien beispielsweise, an den Sonnenstrand und dann halt mit falschen Papieren dann nach den Westen. Und dann die Möglichkeit über Fluchthilfe, über die Autobahn, also versteckt in einem Auto. Und wir haben natürlich gefragt, was so das im Moment so das Sichere ist, so ein Sicherheitsbedürfnis war ja schon da, also Hasardeure waren wir nicht. Und dann sagte er, also mit Fluchthilfeorganisation im Auto ist im Moment doch das Sicherste, ist aber teurer. Wir haben 35.000 D-Mark gezahlt. Ich war etwas teuer. Das ging so nach dem Beruf. Zum einen sicher, weil so als Arzt klar war, dass man so das Geld dann oder eben gut Kredite bekommt. Zum anderen wurden ja Ärzte gebraucht und Künstler halt vielleicht nicht so. Ja, müssen wir überlegen. Wir
wollten 20.000 Westmark haben und die mussten vorher auf der Kante liegen. Und wir versuchen, das Geld zusammenzukriegen. Ich konnte dazu überhaupt nichts tun. Was sollte ich also mit meinen Ostgroschen da machen? Und es lag jetzt eigentlich nur noch daran, wie schnell man das Geld zusammenbekäme, um eben diese Flucht überhaupt zu starten. Und das hat nun sehr lange gedauert. Letztlich haben sich dann meine Freunde aus West-Berlin und einer meiner Freunde, den ich aus Eberswalde eben gut kannte und der vor mir eben geflüchtet war, die sind sammeln gegangen. Und ich hatte, glaube ich, als ich dann hier war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich hatte für die 20.000, hatte ich, glaube ich, 8 Gläubiger. Also es waren alles kleine Beträge, 1.000, 2.000, ein älterer Mensch, hatte eine Buchhandlung in Lemgo. Der hatte mal 6 Jahre in Sibirien zugebracht. Den haben sie damals so, das war ja vom KGB so üblich, morgens um 4 abgeholt und dann war der für 6 Jahre verschwunden. Der hat also 6.000 gegeben. Aber eine Bedingung, die wir von vornherein eigentlich festgelegt hatten, auch mit meinen Freunden, und das war von vornherein schon so organisiert, war, dass es also keine Sache war, unter dem Stacheldraht durch oder drüber oder sonst wie, dass man also um Leib und Leben fürchten müsste, wohl natürlich um seine Freiheit.
Jürgen Axmann plante die Flucht mit seiner Frau und seiner damals dreijährigen Tochter. Er hatte nicht vor, seine kleine Familie Lebensgefahr auszusetzen. Der Lokomotivführer Harry Deterling durchbrach im Spätsommer 1961 mit einer Dampflok die erst vor kurzem abgeschottete Grenze nach Spandau. Mit der vollen Leistung von 1140 PS und heulender Sirene rast er durch die Sperranlagen und nimmt 31 Personen inklusive seiner Familie mit. 7 Personen, die nur zufällig mit an Bord waren, kehren umgehend in den Osten zurück. Der junge Ökonom Heinz Holzapfel baut sich eine Seilbahn aus Stahlseil, um mit seiner Familie in den Westen zu kommen, und es gelingt ihm, zwischen Häuserreihen in Berlin unter Lebensgefahr über die Grenze zu schweben. 1973 taucht Bernd Böttger mit einem Mini-U-Boot, einem Aquascooter, an das er sich mit Schnorchel und Brille hängt, unter Wasser und wird von einem dänischen Schiff aufgenommen. Solche halsbrecherischen Fluchtwege gibt es zahlreich. Doch kamen solche spektakulären wie gefährlichen Fluchtversuche weder für Henriette und ihren Mann noch für die Axmanns in Frage. Doch sicher war keine einzige Flucht aus der DDR.
Meine damaligen Schwäger mit ihren Familien und Kindern, die versuchten dasselbe auf dem gleichen Weg, den ich dann beschritten habe oder den ich mit meiner Frau und meiner Tochter beschritten habe, die wurden in Budapest festgenommen und sind jeweils zu 4 Jahren ins Gefängnis gekommen, nach Cottbus die Männer, nach Bautzen die Frauen. Und die Kinder wurden auf die Familien aufgeteilt. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich will damit nur sagen, es war schon eine ernstzunehmende Geschichte, diese Bedrohung, mit der lebte man schon. Meine Frau war genauso entschlossen wie ich, die DDR zu verlassen, und dass wir unsere Tochter mitnehmen, das war natürlich auch ganz klar.
Die Anzahl der illegalen Flüchtlinge lag zwischen 1969 und 1976 jährlich konstant bei 5.000 bis 5.800. Am 17. Dezember 1971 wurde das Abkommen über den Transitverkehr von zivilen Personen und Gütern zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin, kurz Transitabkommen, unterzeichnet. Am 20. Dezember die Vereinbarung über Erleichterungen und Verbesserungen des Reise- und Besuchsverkehrs in Berlin. Am 21. Dezember 1972 unterzeichnete man als Abschluss zu diesen Erleichterungen im Reiseverkehr für Westberliner und Westdeutsche den Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Der von Willy Brandt ausgehandelte Vertrag, kurz Grundlagenvertrag genannt, der die Beziehung zwischen beiden deutschen Staaten regelte, beinhaltete unter anderem, dass wenn Reisende auf den Transitstrecken gegen DDR-Gesetze verstießen und deshalb festgenommen wurden, die Bundesrepublik dies akzeptieren musste, weil die Transitstrecken auf dem Hoheitsgebiet der DDR lagen. Die Transitwege galten dennoch nach dem Inkrafttreten dieser Verträge für Fluchthelfer zunächst als eine neue, ganz sichere Nummer, wie sich ein Profi-Fluchthelfer erinnert.
Und dann war das ja, dachte man, ganz einfach. Und es ging ja auch nie was schief. Gelernt haben wir jedoch erst, als was anfing, schief zu gehen. Man konnte natürlich nicht eine Anzeige machen. Wir holen ihre Leute raus. Das fing doch 1972 an, Transitabkommen. Das war doch wie eine offene Mauer für die, die das einigermaßen wussten.
Das änderte sich ab Mitte 1973. Die Zahl der misslungenen Fluchten über die Transitstrecken häuften sich bedenklich.
Und immer wieder wurden uns ja die Prozesse von Leuten mit RAF, also Republikflucht, vorgeführt, wie die verurteilt worden sind. Und das stand dann auch in der Zeitung, natürlich immer unter der Bezeichnung kriminelle Menschenhändlerbande, die also schmuggeln wollten, und die sind dann aufgeflogen. Und die Bösen, wenn sie geschnappt worden sind, die haben natürlich erhebliche Strafen bekommen, sind sicher auch später von der Bundesrepublik freigekauft worden. Aber da ging es dann immer um 8 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre Gefängnis, während die eigentlichen, in Anführungsstrichen, Opfer oder die Kunden, die kamen dann mit 4 Jahren, was ja nun auch schon ausreichend ist, davon.
Nicht nur in den Zeitungen der DDR wurden die Republikflüchtigen und deren Helfer als Kriminelle diskreditiert. Seit Mitte der 60er Jahre konnte man Ähnliches auch in verschiedenen Publikationen der Bundesrepublik wie der Quick und dem Stern lesen. Nach dem Zusammenbruch der DDR erfuhr man dann, dass vieles des Materials über die kriminellen Banden der Fluchthelfer seinerzeit, Mitte der 80er Jahre, den westdeutschen Magazinen vom Ministerium für Stadtsicherheit über Mittelsmänner im Westen zugespielt worden war. Doch wie kam ein Fluchtwilliger an einen Fluchthelfer? Solche Leute kannten Henriette und Jürgen Axmann nicht. Annoncen in der Zeitung, wie es sich mancher Fluchthelfer wünschte, der seine Dienstleistung anbieten wollte, wurden verschlüsselt tatsächlich in einigen Westberliner Zeitungen geschaltet. Manche Fluchthelfer frequentierten Cafés und Gaststätten nahe des Bahnhofs Friedrichstraße und sprachen Ostberliner an. Die meisten Kontakte jedoch liefen über ehemalige Flüchtlinge, die wussten, an wen man sich wenden konnte. Und danach waren die Fluchtwilligen mit ihrem Entschluss, der ihr ganzes Leben und das ihres unmittelbaren Umfelds verändern würde, Mutterseelen allein. Wie vorsichtig musste man sein?
Total vorsichtig, weil wir waren ja auch gewarnt worden von Freunden, die eben vorher hier in den Westen gegangen sind, also das eben keinem zu erzählen. Keinem, also auch Eltern nicht und auch engen Freunden nicht. Zum einen halt, um nicht Gefahr zu laufen, dass die durch eine unachtsame Äußerung dann uns verraten könnten. Zum anderen auch, um die dann zu entlasten, wenn die Flucht geklappt hat. Weil ansonsten hätte ja so die Möglichkeit bestanden, dass sie eben zur Rechenschaft gezogen werden wegen Beihilfe zur Republikflucht. Republikflucht war ja ein Straftatbestand. Auch eine sehr, sehr belastende Sache, weil ich bin die einzige Tochter meiner Eltern und mir war natürlich klar, dass das für meine Mutter insbesondere ein ganz furchtbarer Schock sein wird, wenn ich weggehe.
Die Tochter war 1971 drei Jahre alt. Ist April geboren und im September sind wir dann geflüchtet. In dem Jahr dann davor wusste man, aha, man kommt zu dem Ziel, man hat das Geld und die Leute sind auch bereit, die mussten das nun auch dann organisieren. Ich wusste nur, dass es also irgendeine sichere, in Anführungsstrichen, also für Leib und Leben eine sichere Passage werden würde. Wie es genau funktionieren würde, wusste ich natürlich nicht. Es kam dann auch mal Besuch von Leuten, die ich nicht kannte, also aus West-Berlin, die wiesen sich aber aus. Ich hatte mal so ein paar Münzen mit nach West-Berlin gegeben, diese achteckigen, was waren das, Penny-Münzen aus England, nicht wahr? Und die brachten sie alle drei mit und zeigten das, also waren sie, sage ich mal, schon identifiziert, dass sie vertrauenswürdig wären. Sie sagten also, jetzt passiert irgendetwas.
Und irgendwann war die Summe dann zusammen. Dann ging es so in die konkretere Planung. Also dann haben uns dann in Ostberlin da am Alex mit so verschiedenen Leuten getroffen, die uns dann so Informationen gaben. Beispielsweise, also das Geld ist da, der Termin ist eventuell in 4 Wochen, räumt jetzt nicht irgendwelche Sachen aus der Wohnung, dass es auffällt. Was wir dann allerdings doch gemacht haben, sagt niemanden etwas. Wenn ihr einen Anruf bekommt über das Wetter halt, dann treffen wir uns wieder an der Stelle und dann kriegt ihr die nächsten Informationen.
In den nächsten 4 Wochen des August 1974 mussten Henriette und ihr Mann nicht nur einsam mit ihrer Entscheidung zur Flucht leben, sondern gleichzeitig mussten sie vortäuschen, sie würden nicht im nächsten Monat alles, was bisher ihr Leben ausgemacht hatte, mit allen Konsequenzen aufgeben. Dass sie mit ihrem Entschluss zur Flucht, falls sie misslingen würde, auch noch ihre Zukunft aufs Spiel setzten, kam dazu.
Ich habe damals gearbeitet im Krankenhaus, so als junge Assistenzärztin. Ja, das war schon eine anstrengende Tätigkeit. Ich musste im Alltag funktionieren. Rolf hatte ja freischaffend gearbeitet und hatte dann keine neuen Aufträge angenommen, weil die Flucht eigentlich recht bald losgehen sollte. Das hatte sich dann aus verschiedensten Gründen dann verschoben. Und er stand dann so ohne Arbeit da. Und es war dann auch schwierig, so vor seinen Freunden dann in Leipzig irgendwie ja zu argumentieren. Ja, warum nimmst du jetzt nicht den Auftrag? Warum machst du das und das jetzt nicht mit? Er hatte dann so die Idee, in der Wohnung zu renovieren. Auch weil wir einige Sachen, wir hatten so ein paar Antiquitäten, die haben wir dann vorher heimlich wieder zu den Eltern zurücktransportiert. Und das fehlte ja dann und das durfte nun auch kein Auftrag. Wir haben ein Doppelleben geführt, ja, wir sind, haben zweispurig gelebt. Wir sind nun mit größeren Taschen als früher so nach Hause gefahren. Wir mussten aus irgendwelchen Vorwand heraus dann die Sachen auf einmal wieder zu Hause unterbringen.
Ob sich die Eltern dabei ihren Teil dachten, als ihre Kinder auf einmal nur mal so ihre besten Möbelstücke bei ihnen auf den Speicher stellen wollten, weiß man nicht. Sich das, was einen am stärksten bewegt, zwischen Eltern und Kindern mitzuteilen, war zu gefährlich für alle Seiten.
Versteckt in einem Auto. Also wir müssten zu einem gewissen Punkt hin, wo dann das Auto hält. Wir müssen schnell einsteigen und dann fährt das Auto mit uns halt entweder nach West-Berlin oder nach Westdeutschland. Und dieses befreundete Ehepaar, also die wollten halt auch abbauen und wir hatten uns dann so untereinander geeinigt, wer halt macht es nun zuerst und die waren eben auch sehr vorsichtig und dann gesagt, naja, macht ihr das mal zuerst und wir bringen euch dann mit unserem Auto, die hatten einen Trabant, bringen euch dann halt zu der verabredeten Stelle und die haben uns dann abgeholt, als der Tag X war, haben uns mit dem Trabant an die Autobahn gefahren, Richtung Halle und an einem bestimmten Kilometer, der da angegeben war, haben uns dort abgesetzt, so erstmal so geguckt, fährt da auch kein Auto und sieht, wie wir da so aussteigen, aber damals waren die Autobahnen alle nicht so befahren halt wie eben jetzt, besonders die im Osten. Also wir sind dann so in der Abenddämmerung da ausgestiegen und haben uns dann in die Böschung gelegt und gewartet.
Die sagten, also jetzt passiert irgendetwas. Sie müssen an einem bestimmten Tag sehen, dass sie in Prag in den sogenannten Transitraum kommen vom Flughafen. Und das konnte man eigentlich nur in Verbindung mit einem Urlaub richtig, sage ich mal, tarnen. Und so haben wir das Ganze dann eben auch aufgezogen. Wir haben gesagt, wir fahren nach Ungarn an den Plattensee und werden da 3 Wochen bleiben. In Prag, dann in den Transitraum und von da aus mit dem Flugzeug nach Budapest und hatten auch das Gleiche wieder zurückgebucht, um den Anschein zu erwecken. Es handelt sich wirklich um eine Urlaubsreise, sage ich mal, ein etwas ungewöhnlicher Reiseablauf. Aber in der DDR fiel das keinem so auf. Und wenn jemand gefragt hätte, hätte man eben gesagt, ja, das eine hat nicht gereicht, das Geld nicht dazu. Und fliegen wollten wir auch gerne mal, hat sich gerade so angeboten. Und der entscheidende Punkt war, dass man zu einem definierten Zeitpunkt in Prag in diesem Transitraum sein musste. Es gab eine Fluglinie von Wien über Prag nach Kopenhagen und dann weiter nach Stockholm und Helsinki. Und für diesen Flug wollten diese Fluchthelfer eben Tickets besorgen und in Prag war das so, da gab es einen längeren Stopp für dieses Flugzeug, wahrscheinlich um Anschlussflüge noch abzuwarten und dort sollten wir falsche Papiere bekommen oder die richtigen Papiere bekommen, auch die Tickets und dann wären wir wieder dort mit eingestiegen und wären weitergeflogen nach Kopenhagen. Wir waren zu dem richtigen Zeitpunkt in dem Transitraum und dann kam eine Dame, die Fluchthelferin und sagte, hat nicht hingehauen, wir haben keine Tickets bekommen für diesen Flug weiter nach Kopenhagen. Ihr müsst jetzt nochmal nach Budapest weiterfliegen, wie ihr das eigentlich vorgehabt habt. Ihr müsst 4 Wochen dort in Ungarn bleiben. Und wenn ihr dann wieder zurückkommt, kommt ihr wieder hier in den Transitraum. Der Termin steht fest und für diesen Termin haben wir Tickets von Prag nach Kopenhagen für euch. Und ich habe dann bloß gesagt, ich habe 180 Ostmark in der Tasche, was soll ich damit in Budapest machen mit 3 Leuten, einem kleinen Kind dabei? Ja, sagst du, das ist jetzt, kann ich keine Rücksicht drauf nehmen, das musst du dir selbst überlegen, wie das geht. Also in 4 Wochen sehen wir uns wieder und schwupp war sie weg.
Dieser Transitraum in Prag war der letzte im damaligen Ostblock, in dem noch 1971 Reisende aus Westeuropa und Osteuropa in einem Raum gemeinsam warteten und abgefertigt wurden. Ähnliche Transiträume hatte es überall im Osten gegeben. Die bekanntesten und für ähnliche Absichten genutzten waren die in Sofia und Warschau gewesen. Warum man Prag noch eine Zeit lang offen hielt, als die anderen schon längst sauber Westler von Ostland trennten, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall besaß der Transitraum in Prag damals noch eine gewisse Aura der Staatenlosigkeit oder der Blockunabhängigkeit, die sich die Fluchthelfer der Axmanns und vermutlich zahlreicher anderer zunutze machten.
Wir lagen in der Böschung, so im Schutze eines Gestrüpps. Ich muss dazu sagen, es war August, es war Mitte August. Wunderbarer Sternenhimmel, eigentlich eine sehr romantische Situation. Aber uns war in Anbetracht der Situation, um die es ging, nun gar nicht so romantisch zumute. Wir lagen da und warteten und es kam ein Auto und es kam noch ein Auto und fuhr vorbei. Und es war irgendwo in einer Linkskurve, in einem gewissen Kilometer stand und wir eben im Gebüsch. Und die Uhrzeit, wo eigentlich das Auto kommen sollte, war also schon über eine Stunde vorbei, also weit, weit über eine Stunde. Also es wurde uns ja auch gesagt, also das geht nicht auf die Minute, wartet, die kommen. Ja, also es gibt ja manchmal Kontrollen an den Grenzen, die Leute aufhalten oder irgendetwas, wo die vielleicht erstmal Rast machen, ein bisschen vorsichtig sein müssen. Und auf einmal hielt ein Auto. Aber es war nicht das erwartete Auto. Es hielt noch ein Auto und noch ein Auto und es war auch kein PKW, sondern es war ein Lastwagen. Und von dem Lastwagen stiegen Leute herunter, Männer, die Russisch sprachen, russische Soldaten, die genau da, wo wir unten im Gebüsch lagen, hielten, um sich zu erleichtern. Also sie pinkelten, sie redeten, sie rauchten und ja, also ich glaube, wir sind erstarrt in dem Moment.
Und dann sind wir weitergeflogen. Das war ja nun alles vorgebucht und auch bezahlt nach Budapest. Sind dann nun erstmal, wir waren auch völlig fertig mit den Nerven. In der großen Hitze dann haben wir uns da so ein billiges Hotel gesucht. Am nächsten Tag hatte ich von meinen 180 Ostmark noch 120 Ostmark. Und dann dachte ich so, jetzt geht's dem Ende zu. Und ich wusste nicht, was wir machen sollten. Also fiel mir dann unser damaliger Freund, den wir in Danzig getroffen haben, ein. Und zwischendurch hatte ich also noch aus der DDR auch schon mal die Eltern besucht. Wir hatten das Vertrauen, denn ich wusste, dass ihr Sohn, den wir eben vorher in Danzig trafen, dass der ein Jahr vorher in den Westen auch getürmt ist. Und das wussten die Eltern, haben das auch unterstützt. Also ich wusste, dass ich dort mindestens kein Risiko eingehe, dass die mich verraten werden. Also er war ganz begeistert, dann sprachen sie ein bisschen Ungarisch und ich habe gesagt, ich hab kein Geld, 120 Ostmark, damit kann ich überhaupt nichts machen. Ne? Und 4 Wochen ist hoffnungslos. Und da sagte er, nein, kein Problem, wir verwalten ein kleines Gartenhaus, da wohnt nur die alte Ergi drin, von einer Tante oder ich weiß nicht was, Verwandten, die aber eigentlich in Argentinien lebte. Und das lag in St. Endre, also auch, das war gut, weit vom Schuss, von Budapest aus jedenfalls gesehen, in der Nähe von der Donau, daneben eine große Plantage, wo man billig einkaufen konnte. Manchmal haben wir auch eine Gurke und ein paar Tomaten so mitgehen lassen. Und da kamen wir mit unseren 120 Ostmark ganz gut über die Runden, 4 Wochen. Wir durften also dort gratis wohnen. Ich habe da ein bisschen im Garten gearbeitet, den aufgeräumt. Und nach 4 Wochen sind wir dann von Budapest nach Prag geflogen wieder. Das war ja in unserer Reiseplanung mit drin. Wir konnten den Flugtermin, den konnten wir ändern.
Und dann fuhren die wieder weg. Und dann lagen wir da und es war ein toller Sternenhimmel. Und es war mucksmäuschenstill. Und wir sagten, was machen wir jetzt? Es war über 2 Stunden über diesen Termin hinaus. Und uns war klar, die kommen jetzt nicht mehr. Aber wir irgendwo an der Autobahn im Gestrüpp. Wie kommen wir wieder zurück? Wir hatten ja an sowas gar nicht gedacht. Wir hatten keine Karte mit, wir wussten zwar so ungefähr, wo wir waren, aber wir wussten nicht, wie kommen wir jetzt zurück und hatten in der Hand die Tasche.
Mit allen Papieren, etwas Familienschmuck und nicht zu vergessen der Zinnsammlung des Großvaters.
Wenn uns irgendeine Polizei oder irgendwer da gesehen hätte und gesagt hätte, was haben Sie denn da in der Tasche und geguckt hätte, es wäre sonnenklar gewesen, was wir da so gemacht haben. Dann hörten wir irgendwie so das Tuten einer Eisenbahn und Rolf sagte, also hier irgendwo ist ja die Eisenbahnstrecke, jetzt gehen wir in diese Richtung und irgendwo kommen die Gleise und irgendwo muss dann ein Bahnhof sein. Und dann sind wir so dahin gelaufen, mittlerweile kam die Morgendämmerung auf und wir kamen dann an so ein Schrankenwärterhäuschen oder Bahnwärterhäuschen, jedenfalls damals waren ja diese Häuschen alle noch besetzt und da war auch ein Mensch drin und er guckte natürlich etwas und wir faselten dann etwas so von Autopanne und wo ist denn hier so der nächste Bahnhof und der zeigte dann und dann kam eben so ein Nahverkehrszug irgendwann mit so müden Leuten, die zur Arbeit fuhren und wir saßen da so mit unserem Fluchttäschchen drin und zurück. Und ich habe dann schnell noch geduscht und bin dann wieder zur Arbeit, so als wäre nichts geschehen. Ich konnte ja niemandem davon erzählen. Dann bin ich wieder nach Ost-Berlin gefahren, habe von dort aus angerufen, weil wir haben uns ja auch nicht getraut, von unserer Wohnung aus anzurufen. Wir haben auch nicht getraut, von Leipzig aus anzurufen, weil wir wussten, dass Gespräche nach West-Berlin abgehört werden. Ja, wir wussten nicht, warum es, wir haben das nicht erfahren zu dem Zeitpunkt.
Fluchthilfe scheute immer das Licht der Öffentlichkeit. Die Flüchtlinge kannten ab Mitte der 60er Jahre in den seltensten Fällen ihre Helfer und deren Kuriere. Sie erfuhren kaum, warum eine Flucht kurzfristig abgesagt, verschoben oder verändert wurde. Die Flüchtlinge mussten mit diesen nervlichen Zerreißproben leben, ohne dass sie sich jemandem anvertrauen konnten, der ihnen Mut zusprach und neue Hoffnung machen konnte. Und sie mussten den Fluchthelfern blind vertrauen. Nach außen hin musste alles wie immer erscheinen. Wie es innen aussah, konnte man nur ahnen. Viele ehemalige Flüchtlinge tragen auch nach Jahrzehnten diese Last der Vergangenheit noch in sich.
Wir konnten dann eben planmäßig von Budapest nach Prag fliegen und mussten da ein paar Stunden auf die Maschine warten. Dann kam auch die besagte Fluchthelferin, dann kriegten wir die Tickets und hat gesagt, nur alles verschwinden lassen, was an den Osten erinnert, außer im Personalausweis. Das heißt also, wir hatten Westberliner Personalausweise, gefälschte. Aber mit unserem richtigen Passbild, das hatten wir ja vorher den Leuten mitgegeben, die uns damals besuchten. Und wir hatten auch die richtigen Vornamen und das richtige Geburtsdatum. Nur der Nachname war geändert. Ich weiß nicht mehr, Neumann oder sonst wie etwas. Und unserer Tochter hatten wir vorher Instruktionen erteilt. Wenn dich jemand fragt, dann sagst du, ich komme aus Wien und ich fliege nach Kopenhagen. Und wenn du auf den Knopf drücktest bei ihr, dann ging das sofort los. Das ratterte sie runter mit 3 Jahren. Also es war eine richtige Dressur, eigentlich furchtbar, aber in unseren Augen musste das sein. Es kam aber gar nicht zu dieser Frage. Wir kriegten also dann diese Ausweise ausgehändigt. Ich bin dann runter ins Klo, habe den ganzen Mist, der also an DDR irgendwie erinnerte, ins Klo gestopft. Das lief nicht ab. Dann habe ich meinen Ärmel hochgekrempelt, bis zum Ellenbogen da reingelangt. Dann war das auch weg. Dann musste man sich in eine sogenannte Transitliste eintragen. Also was das alles im Einzelnen bedeutete, das konnte ich damals gar nicht nachvollziehen. Verstehe es auch jetzt gar nicht mehr so ganz richtig. Und da standen aber unsere Namen schon drauf auf dieser Liste. Also die gefälschten Namen. Und dann sind wir, nachdem nun die Leute ausgestiegen waren, die von Wien kamen und die weiterflogen nach Kopenhagen oder nach Stockholm. Und als die alle zurückgingen zum Flugzeug, konnten wir uns diesem Strom sozusagen anschließen. Und dann guckten die bloß flüchtig nochmal auf die Ausweise. Und ich meine, dass einer von den Grenzern da, ein Offizier, der guckte mich so prüfend an. Da dachte ich, der weiß irgendetwas, aber das kann ich nicht sagen, das kann auch Einbildung sein. Aber ich hatte unsere Tochter auf der Schulter und wir hatten ja nur eine Handtasche mit, eine Aktentasche. 2 Unterhosen für jeden, mein Rasierapparat und ein paar Hemden und ein Kleid für meine Frau und vielleicht noch ein paar Hosen und dann war die eigentlich gefüllt und das war's. Und für unsere Tochter natürlich auch. Wir bestiegen dann das Flugzeug und dann stellte sich noch heraus, ein Platz ist zu wenig, also für unsere Tochter war kein Platz da, habe ich gesagt, das ist kein Problem, ich nehme die auf den Schoß. Ne? Habe ich ja von Wien nach Prag auch gehabt und die Stewardessen, die sagten natürlich auch nichts. Vielleicht haben sie sich ihren Teil gedacht.
Es wurde uns dann 14 Tage später nochmal so ein Termin so verschlüsselt durchgegeben. Die Freunde fuhren uns wieder halt zu dem verabredeten Ort. Diesmal klappte es, ein PKW hielt, machte hinten die Klappe auf. Wir sprangen aus dem Gebüsch und in dem Moment kommt von hinten ein anderer PKW und fuhr aber vorbei. So, aber der hat das sicher gesehen, wie wir da so am Auto standen, aber in dem Moment gab es dann auch kein Zurück. Also wir rein in das Auto, die machten das Auto zu, fuhren dann zur Grenze und dann kam der nächste spannende Moment.
Die innerdeutsche Grenze. Vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 die bestbewachte Grenze Europas. Ort der Tränen, der Verzweiflung, der Erniedrigung, der Unmenschlichkeit, des Kampfes, der Niederlage. Doch auch Ort der Hoffnung, der Rettung, der Erlösung und Tor zur Freiheit.
Sie hielten an, wir kriegten das auch mit, hier ist die Grenze. Und wir hörten, und das Geräusch habe ich also jetzt noch in den Ohren, so Stiefel auf Kies. Wie also so ein Grenzsoldat um das Auto herumlief. Später wussten wir ja dann so aus eigener Erfahrung, wie das so abläuft. Wir konnten uns das so nur vorstellen. Blieb dann mal stehen, scheinbar guckte er, lief dann weiter. Und also wir waren ganz wach, ganz konzentriert und haben, denke ich, auch so automatisch ganz, ganz flach geatmet oder ganz, ganz leise geatmet. Also. Und dann fuhr das Auto wieder an und dann dachten wir, jetzt könnten wir es geschafft haben. Und dann fuhr es noch ein Stückchen und auf einmal hörten wir dann vorne die Leute im Auto singen und sagen, gleich halten wir an und dann kommt der zu uns. Und dann hielten sie auch auf dem Parkplatz an. Wir waren dann inzwischen im Westen, machten die Kofferklappe auf und holten uns raus. Wir saßen dann hinten im Wagen und dann sagten sie so, und jetzt fahren wir nach Nürnberg und dort werdet ihr schon erwartet. Und dann kamen wir so zwischen Mitternacht und 1 Uhr in Nürnberg an. Dort saßen halt die Freundin, die ja schon da war, und ihr Freund und dann noch jemand anderes, der auch aus dem Osten war, den wir damals flüchtig kannten, aber dann eben hier viel besser kennengelernt haben. Und der übergab dann den Fluchthelfern das Geld. Und nachdem also unsere Freunde uns auch erkannt haben, dass wir auch die Richtigen sind, so, und dann hauten die Fluchthelfer wieder ab. Die haben wir dann auch nie wieder gesehen. Wir wissen auch nicht, wer das war.
Nur die wenigsten Fluchthelfer sind namentlich bekannt. Von einigen weiß man, dass sie in den 80er Jahren, als die ersten Ausreiseanträge gestellt wurden und unter besonderen Umständen und mit langer Wartezeit gebilligt wurden, ihr Geschäft mit der Verzweiflung verkauften.
Ich habe gesagt, gebt mir 140.000 D-Mark. Vielleicht waren es auch 170.000, also eine hübsche Summe. Und dann bekommt ihr von mir 3 Wege, 20 Kuriere und 30 Flüchtlinge. Damit könnt ihr weitermachen.
Wie lange sie weitergemacht haben, ist nicht bekannt. Wurden Fluchthelfer aus dem Westen auf DDR-Seite verhaftet und verurteilt, kaufte die Bundesrepublik sie meist nach kurzer Zeit und unter dem Siegel der Verschwiegenheit frei. Überhaupt war das Kapitel Flucht aus der DDR für die Behörden in Westdeutschland seit den Grundlagenverträgen immer ein peinliches Kapitel, über das am besten geschwiegen wurde. Auch nach dem Fall der Mauer wurde nie ein Fluchthelfer, der nach Mitte der 60er Jahre aktiv war, für etwaige Verdienste ausgezeichnet. Und wie ging es den Menschen, die die Flucht geschafft hatten?
In Kopenhagen fiel das eigentlich ab, so von mir. Ich weiß, dass ich so fast so einen hysterischen Heulanfall kriegte, als ich mit den Berlinern telefonierte.
Es dauerte 9 Jahre, bis Jürgen Axmann mit einem Besuchervisum nach einer Amnestie für Republikflüchtige bis zu einem bestimmten Datum seine Eltern und seine Freunde in der DDR wiedersah. War es eine Rückkehr in die Heimat, die er vermisste?
Also Heimat, wenn man das mal so im weitesten Sinne sieht, ist ja nun Deutschland, will ich mal sagen. Und da ist es eigentlich gleich, wo man wohnt. Nein, das habe ich eigentlich nicht bedauert. Ich bin immer wieder gerne in der Gegend, in Brandenburg, wenn ich das sehe, dann den Wald und diese ganz bestimmte Mischung von Bäumen, dann erinnere ich mich natürlich immer wieder daran. Aber dass ich das nun so vermisst habe, nein, das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, es war eigentlich so, ich bin ja dann, weil ich eine Arbeitsstelle in Hamburg fand, sind wir dann nach Hamburg gezogen von Berlin aus. Und ich kann mich an die ersten 3 Jahre erinnern, jeden Morgen, wenn man wach wurde, war das so ein Gefühl wie am ersten Weihnachtsfeiertag. Also dass du so dachtest, Es ist ganz was Besonderes passiert. Du bist im Westen. Und das hielt 3 Jahre lang an. Wie es mir auch so ging, wenn ich irgendwo in ein Büro kam und da lief ein Radio, war der erste Gedanke, der hört einen Westsender. Ne? Und der zweite Gedanke war, du Blödmann, was soll er denn sonst hören? Aber das waren alles so Dinge, die prägen sich unheimlich ein. Und gerade eben solche Dinge, Westsender hören oder sonst wie. Und jedes Mal atmete man dann wirklich auf und sagte, da, die können dir nichts mehr. Die können dir da nichts mehr tun.
Henriette und Rolf zogen nach West-Berlin und meldeten sich dort bei den Behörden. Sie machten eine völlig neue Erfahrung, mit der sie nicht gerechnet hatten.
Also ich habe nicht so meiner Naivität so gedacht, dass eben hier im Westen so viele Stasi-Spitzel sitzen. Habe ich nicht, einfach nicht gedacht. Ich habe da gedacht, hier gibt's den BND und der passt auf. Naja, meine ersten Aha-Erlebnisse waren dann in diesem Aufnahmeverfahren. Also wenn jeder Flüchtling müsste das dann so ein Aufnahmeverfahren durchlaufen. Und da hatte ich dann das erste Mal mit den hiesigen Geheimdiensten zu tun. Und da wurde mir dann einiges auch klarer, was ich so in meiner Naivität, vielleicht war ich wirklich sehr, sehr naiv, nicht gedacht habe. Wir waren bei den Geheimdiensten von Frankreich, England und dann auch den Amerikanern, dass die Franzosen uns dann eben so gesagt haben, also seid mal hier vorsichtig, also hier so im Lager, da sitzen nicht nur wir, sondern da sitzen auch welche von der Stasi oder die das dann in den Osten weitergeben, überlegt euch genau, was ihr so sagt und seid besonders vorsichtig bei den Briten und noch vorsichtiger bei den Amerikanern.
Die Amerikaner wollten Henriette mit etwas Druck dazu bringen, ihnen Pläne von dem Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hatte, aufzuzeichnen, was sie jedoch ablehnte. Und auch sie musste lange warten, bis sie die Eltern und Freunde wiedersah.
Ich habe ja schon gesagt, ich bin die einzige Tochter und für meine Mutter war das eben ein großer Schlag und sie hat dann auch so gedacht, dass sie mich dann vielleicht nie wieder sieht, weil meine Eltern sind ja auch verhört worden von der Staatssicherheit und da hat man ihnen das auch gesagt und sie werden ihre Tochter, die auf Kosten des Arbeiter- und Bauernstaates studiert hat, nie wiedersehen. Ja, das hat man so gesagt. Und man hat dann auch, als meine Mutter Rentnerin war und als Rentnerin eigentlich hätte reisen können, hat man ihr viele Schikanen in den Weg gelegt. Also sie hat jahrelang nicht reisen dürfen.
Was mögen die vielen Flüchtlinge aus der DDR, die ihr Leben und ihre Sicherheit riskiert hatten, gedacht haben, als im August 1989 in der deutschen Botschaft in Prag der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher den dort seit Wochen auf die Ausreise in die Bundesrepublik Wartenden verkündete?
Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise
Wer heute die Autobahn von Frankfurt über Erfurt nach Dresden nimmt, wird sie nicht mehr sehen. Die Grenze, die Deutschland von Deutschland trennte. Und mit ihr seine Menschen.
Die Flucht außer DDR. Es gab nie ein Zurück. Eine Hördokumentation von Hannelore Hippe mit Jürgen Axmann und Henriette H. Kommentar Oliver Nitsche. Zitate Britta Sommer. Regie Hannelore Hippe. Ton- und Sounddesign Florian Gehlen. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über den Drehbuchautor und Filmregisseur Billy Wilder. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind auch sehr gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden und per Mail zu erreichen unter podcast@argon-verlag.de. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In der aktuellen Folge geht es um den Coworking Space Coconut mitten in Brandenburg.
Oh cool, es ist offen. Die Vertrauenswürdigkeit, die auf dem Land herrscht.
Aufstehen, Kaffee trinken, auf die U-Bahn warten, am Schreibtisch sitzen, auf die U-Bahn warten, Bier trinken, schlafen gehen, wieder aufstehen, Kaffee trinken, auf die U-Bahn warten und so weiter. Und dabei permanent diese Deadline vor Augen. Aber arbeiten muss doch auch in schön gehen, oder? Das dachten sich auch die Leute von Coconut und haben einen Coworking Space erschaffen. In einem alten Herrenhaus im brandenburgischen Bad Belzig, knapp 40 Kilometer nördlich von Wittenberg, kann man arbeiten, übernachten, essen, trinken, Gemeinschaft und Stille genießen. Und es sich auch sonst rundum gut gehen lassen. Seit einem reichlichen Jahr gibt es diesen wunderschönen Ort, umgeben von Feld, Wald und Wiesen. Kommt zu uns, ihr digitalen Nomaden, ruft er gen Berlin. Aber auch den alteingesessenen Bad Belzigern streckt er die Hand entgegen. Ich spreche mit Juliane Becker, einer der Mitgründerinnen von Coconut. Und wie es sich für digitale Nomaden gehört, führen wir unser Gespräch natürlich auf Englisch. Freut euch auf Stadtflucht, kreativen Austausch und erfahrt, what is coconut?
Coconut? That's interesting. What is coconut? Hannes, what's coconut? I'm just kidding. Well, it stands for community and concentrated work in nature.
Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.